Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Und es ist mal wieder soweit. Das machen wir zwar regelmäßig, aber wir werden dessen nicht müde. Wir wollten euch einfach mal wieder Danke sagen. Wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen einen super krassen Anstieg an Hörern auch wieder erlebt. Und das freut uns natürlich sehr, sehr krass. Zum einen einfach natürlich, weil das so ein bisschen, kann man nicht drüber hinwegtäuschen, so ein bisschen Bestätigung ist, dass es tatsächlich jemand interessiert, was wir hier machen. Auf der anderen Seite, weil wir das natürlich als Anzeichen nehmen, dass es immer mehr Leute gibt, die ihren Weg tatsächlich zu D&D finden. Und das ist ja sozusagen die ganze Motivation, wegen der wir das hier machen, Leute zum besten Hobby der Welt zu bekommen. Ergo, nochmals von uns beiden vielen, vielen lieben Dank. Und wenn euch tatsächlich auch gefällt, was ihr hier hört, wenn ihr dem Podcast jetzt neu gejoint seid, dann kann ich euch natürlich nur darum bitten, Sterne dazulassen, Likes dazulassen, Punkte dazulassen oder was auch immer ihr dem Podcast geben könnt auf dem entsprechenden Portal, wo ihr Podcasts hört. Uns hilft das immens und außerdem hilft das dem ganzen Plan, wie gesagt, mehr Leute zum besten Hobby der Welt, D&D zu bekommen. Und außerdem bekommen wir dann einfach auch einfacher Mitspieler, neue Spielleiter und so weiter an den Tisch, sodass wir unsere eigenen Gruppen auch besser vollbekommen, oder? Also man darf auch ein bisschen selbstsüchtig sein. Vielen Dank nochmal und damit dann auch ab in die Folge. Viel Spaß!
Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Unterklasse und auch diesmal würde ich sagen, die hat einiges parat, beziehungsweise die kann einiges. Wer gar nichts kann, ist Lars.
Ach, ich dachte, es geht jetzt vielleicht um irgendwie so, es gibt in dem Bambaren und wer auch einfach ein ziemlich packter und durchtrainierter Boy ist, das ist Lars.
Ja, wir haben doch gesagt, wir lügen nur einmal pro Folge.
Okay, okay. Scheint limitieren wir uns hier sehr. Aber du hast tatsächlich vollkommen recht. Wir sind mal wieder bei Tasha's Cauldron of Everything. Und da haben wir die nächste Unterklasse vor Augen, und zwar den Bambaren mit gleich zwei Unterklassen. Die Klasse ist Bambaren mit zwei Unterklassen. Und das macht, und die sind beide auch ziemlich cool, freue ich mich sehr drauf. Bevor wir aber da reinspringen, um mal kurz ein Thema aufzugreifen, das wir am Wochenende auf unserem Instagram-Kanal hatten, ist mir nämlich aufgefallen, dass wir das Thema noch überhaupt nicht hier im Podcast erwähnt haben. Und zwar, wir reden ja schon ganz viel darüber, was man sich irgendwie kaufen sollte als D&D-Anfänger und was man sich vielleicht nicht kaufen sollte und was man sich sparen kann. Darüber reden wir sehr wenig, was man sich sparen kann, muss man wiederum sagen. Wo man aber ganz furchtbar toll auch ganz doll viel Geld verbrennen kann, sind Sondereditionen von Regelwerke. Also, wenn ihr bereits das Regelwerk vorbestellt habt auf Englisch, weil ihr es nicht abwarten konntet, dann nochmal gekauft habt auf Deutsch, weil ihr es auf Deutsch haben wolltet und dann nochmal in D&D Beyond, weil ihr es auch digital brauchtet, dann könnt ihr es nochmal kaufen in Sondereditionen. Ist das nicht toll?
Geil.
Und die sehen auch wirklich super geil aus.
Ja, das muss ich auch sagen. Vor allem einfach auch diese Kombi, dass du dir alle drei zusammen kaufen kannst in so einem Schieber. Das
alle
macht
drei
schon
zusammen.
So ein bisschen den Reiz aus.
Ja, glaube ich, alle drei zusammen ist auch so eine Referenz, die keiner mehr versteht, unter 30.
Ich glaube auch, dass, ja, das gut, ein Großteil unserer Hörer ist zum Glück über 30, aber trotzdem ist das, glaube ich, sehr unangenehm, wenn man es nicht versteht.
Ja, das ist korrekt. Aber das ist sowieso auch eine coole Sache. Das Thema hatten wir zwar schon mal, aber das kann man auch nicht genug stressen. Und zwar, Wizards of the Coast vertreibt jetzt ja die, wie ihr alle wisst, hoffentlich mittlerweile, die Bücher selbst in Deutschland, also auch die deutschen Versionen, und bringt die ganzen Regelwerke immer in diesen Bundles raus, wo ihr euch nicht die ganzen Bücher einzeln zusammenkaufen müsst, sondern in so coolen Schiebern, die auch halt super geil designt sind und die jetzt, wie wir am Wochenende es festgestellt haben, ich wusste es nämlich tatsächlich nicht, auch in Sondereditionen vorliegen. Und die sehen wirklich mega fancy aus.
Ja, ja. Ja, bin ich voll bei dir. Also, ich war auch kurz geneigt, mir das nochmal zuzulegen. Aber dann habe ich gedacht, nee, lieber noch ein neues Würfelset kaufen, wovon man
richtig
ja so weniger hat.
Aber das war, ich meine, wir haben uns das Bundle, also das zweite Bundle sozusagen, angeguckt. Also das erste Bundle beinhaltet Players Handbook, Spielleiterhandbuch und Monsters Manual.
Ja.
Und dieses neue Bundle beinhaltet Tasha's Cauldron of Everything, also das, was wir hier gerade durchsprechen. Monsters of the Multiverse und, das ist das dritte?
Xanatos, oder?
Olus Guide to Monsters?
Xanatos, Monsters of the Multiverse und Tasha's.
Ach, Xanatas, natürlich. Ja, natürlich, ja. natürlich. Xanatas, also auch durchaus sehr, sehr nützlich und halt mit Sicherheit, ich meine, sonst würde man sich auch nicht in das zweite Bundle packen, halt das zweite Set von Regelwerken, was man sich zulegen sollte. Und das gab's halt nicht in der ganz normalen schwarzen, dunklen Version, wie man sie so kennt, sondern halt in einer komplett weißen Version. Sah ultra fancy aus. Ich war auch noch mal kurz davor und ich habe halt wirklich, Monsters of the Multiverse habe ich noch nicht. Aber wirklich, eine wahre Augenweide. Und wir konnten es, glaube ich, nicht auspacken, die waren ja, glaube ich, eingeschweißt. Ich weiß nur von dem ersten Bundle, was Wizards of the Coast rausgebracht hat, die sind auch so geil eingebunden nochmal mit so einer leicht samtigen Oberfläche auf so manchen Flächen und sowas. Mega fancy. Da ist der Werbeblock endet.
Jetzt, Ja, vielleicht müsst ihr euch das aber auch gar nicht mehr kaufen, weil ich glaube, die zweite News, die wir noch gar nicht besprochen haben, ich weiß auch gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die sechste Edition wurde ja quasi angekündigt. Auch wenn es nicht sechste Edition heißt, sondern.
Ja, ich habe es ehrlicherweise nicht ganz verstanden, muss ich gestehen. Vielleicht klärst du mich einfach auf.
Ja, das Ganze soll One D&D heißen. Und es heißt, dass quasi erstmal die Core-Rulebooks nochmal überarbeitet werden. Also das heißt, das Player's Handbook, den Dungeon Master Guide und das Monster Manual, die überarbeitet werden. Aber die neuen Sachen, die rauskommen, beziehungsweise diese neue Edition, ist wohl rückwärtskompatibel auf die 5E-Regeln. Also wer sich jetzt irgendwie Sorgen macht, dass er die ganzen Bücher umsonst gekauft hat oder so, nee, man kann quasi beides verwenden. Das fand ich schon interessant, was ich aber viel interessanter fand als Neuigkeit, dass sie, also beziehungsweise Wizard of the Coast, an einem eigenen Virtual Tabletop arbeiten, was gleichzeitig veröffentlicht wird. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, den sich sehr, sehr viele Spieler wünschen.
Ja, unbedingt. Also das muss man natürlich auch meines Erachtens so ein bisschen und aus dem Hintergrund sehen, dass Wizards of the Coast ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit, so 3-4 Monate oder sowas, ne, dann auch jetzt endlich mal offiziell D&D Beyond gekauft hat. Und da erwarte ich jetzt natürlich eine nahtlose Integration. Ne?
Ich glaube auch. Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass das Ganze nicht mehr D&D Beyond heißt und dann einfach umbenannt wird zu D&D oder One D&D und dann hast du alles zusammen. Ja.
Ich verstehe ehrlicherweise nicht, was das bedeutet, dass neue Regelwerke kommen, die abwärtskompatibel sind. Wie soll ich mir das denn vorstellen?
Das kann ich dir so genau auch nicht sagen, aber die werden sich da bestimmt schon mal was ausgedacht haben. Den Artikel, den ich gerade eben gelesen habe, hatte die Überschrift Don't Panic.
Ja, klingt so ein bisschen wie der Einband vom Ratgeber, wie heißt denn hier? Hitchhiker's Guide to the Galaxy auf Deutsch.
Ja, so ein bisschen. Hier.
Ist da nicht wirklich Don't Panic drauf? Da steht doch Don't Panic drauf.
Das könnte sein, ja.
Ich meine, auf dem Hitchhiker's Guide to the Galaxy steht Don't Panic.
Okay.
Sagen wir mal so, was Stichwort Abwärtskompatibilität, das Thema hatten wir auch, glaube ich, vor ein paar Folgen, als wir kurz mal auf Monsters of the Multiverse zu sprechen kamen. Ich sag mal so, Wizards of the Coast ist jetzt nicht für Abwärtskompatibilität bekannt, sondern eigentlich eher neue Regelwerke zu veröffentlichen und zu sagen, ja, übrigens hier bezüglich der Bücher, die ihr vor einem Jahr gekauft habt, schwierig jetzt. So. Schmeißt die mal lieber in die Tonne. Hier ist alles neu. Und man weiß auch ehrlicherweise nicht so ganz, was jetzt genau neu gemacht wurde. Das ist dann auch mal so ein bisschen der Bug. Aber, oder ja hier bei, ich meine, Tasha's Cauldron of Everything ist ja auch so ein Beispiel dafür. Ne? Ich meine, das hatten wir letzte Folge oder vorletzte Folge auch schon mal ein bisschen durchgesprochen, dass hier in Tasha's Cauldron of Everything halt auch ja ganz viele Unterklassen drin sind, die auch schon mal in Regelwerken vorkamen und ich ehrlicherweise auch nicht hundertprozentig bestätigen kann, ob da jetzt irgendwie Kleinigkeiten, also ich habe die jetzt nicht Zeile für Zeile verglichen, sprich mir würde es jetzt nicht auffallen, wenn die überarbeitet wurden. In D&D Beyond zumindest, also das ist ja gezwungenermaßen immer auf dem aktuellen Stand, wenn man so will, stehen die Unterklassen, die wir euch jetzt hier aber vorstellen, gerade im Zuge von Taschas, immer als die aktuellsten Klassen drinne. Sprich, ich weiß jetzt nicht, ob die Alchemisten-Unterklassen, die hier alle drin stehen, die wir am letzten Mal ja so ein bisschen durchgesprochen haben, ob die jetzt nochmal maßgeblich überarbeitet wurden, seit sie halt bei Eberron aufgekommen sind damals. Also, ne? Alles ein bisschen. Ja. Merkwürdig.
Ja, das ist halt auch das Problem mit, sagen wir so, wenn dann irgendwelche Fehler oder irgendwas an Büchern, genau, wenn es dann auftaucht, dann hast du das Ding halt hier liegen. Aber ich meine, ich kenne mittlerweile auch sehr wenige, die zumindest nicht D&D Beyond zur Vorbereitung nutzen, weil es einfach schon easy ist. Trotzdem kann ich es komplett verstehen. Ich bin auch jemand, der sich lieber die Bücher kauft und da drin irgendwie rumblättert, als sich komplett auf die digitale Variante zu verlassen. So, ne?
Ich vertraue einfach wegen Wizards of the Coast Büchern generell nicht mehr und lese deswegen nicht.
Das ist auch eine Art, und dafür gibt es ja auch Podcasts.
Richtig. Wollen wir mal reinsteigen?
Ja, aber bevor wir in die Unterklassen reinsteigen, würde ich noch was Besonderes besprechen, was es bei Taschas Kessel mit allem zum ersten Mal gibt. Und zwar sind das optionale Class-Features. Das heißt so viel wie, ihr könnt, hier stehen übrigens zwei bei dieser Klasse, also beim Barbaren, ihr könnt euch für verschiedene Level aussuchen, ob ihr diese neuen Class-Features nehmt oder die alten aus dem Player-Sandbook oder sogar beide oder keine von beiden. Ich glaube, keine von beiden wird keiner machen, weil das wäre ziemlich dämlich. Aber beide zusammen können natürlich schon relativ krass sein.
Und wenn du sagst, ihr könnt das machen, meinst du natürlich den Spielleiter?
Ja, genau. Natürlich entscheidet der Spielleiter. Leider ist das ja manchmal so, aber ja. Im Endeffekt entscheidet der Spielleiter, beziehungsweise ihr solltet das mit dem Spielleiter absprechen. Wobei ich auch sagen muss, von dem, was ich bisher gelesen habe, sind das nie irgendwie so ultra krasse Fähigkeiten, dass es jetzt komplett game-breaking wäre, wenn ihr beide Fähigkeiten behalten würdet. Um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, beim Barbaren ist es so, dass ihr auf Level 3 dann aussuchen könnt, ob ihr Primal Knowledge als alternatives bzw. optionales Class-Feature dazu nehmen wollt. Und das heißt so viel, wenn ihr Level 3 und Level 10 seid, dann könnt ihr einen weiteren Skill bzw. Proficiency in diesem Skill bekommen, den ihr euch aussuchen könnt. Relativ simpel, würde ich sagen. Also ihr könnt euch aus der Liste der Skills, die beim Barbaren zu Level 1 verfügbar ist, nochmal eins aussuchen. Wird jetzt nicht ultra game-breaking sein, genau wie die Level-7-Fähigkeit bzw. die optionale Fähigkeit, die sich nennt Instinctive Pounce. Und da könnt ihr euch aussuchen, dass ihr als Teil eurer Bonusaktion in Rage gehen könnt und dann im Endeffekt die Hälfte eures Walking Speeds nochmal euch bewegen könnt.
Also Zweiteres ist schon, also ist glaube ich schon ganz nützlich. Ich meine, immerhin. Nochmal ein kurzer Recap, um was es eigentlich beim Barbaren geht, und zwar in Rage gehen, sind wir ehrlich.
Ja.
Das irgendwie als Bonusaktion machen zu können, ist natürlich, gibt einem natürlich eine gewisse Handlungsfreiheit. Deswegen, das glaube ich, ist schon sehr, sehr nützlich. Ob das jetzt, also stimme ich jetzt mal zu, ich meine, wir reden auch über Level 7, wenn das jetzt Gainbreaking wird, weiß ich jetzt nicht. Es ermöglicht halt aber dem Barbaren innerhalb einer Runde in Rage zu gehen und direkt anzugreifen. Das ist natürlich ganz cool.
Das stimmt, ja. Oder auch da könnte ja der Spielleiter sein, okay, dann dafür wird ja dann deine andere Level 7 Fähigkeit gestrichen. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, welche das sonst ist, aber da wird ja, sich bestimmt was verhandeln lassen mit dem Spielleiter.
Der wird sich bestimmt was finden. Ja, im Zweifelsfall immer einfach sagen, dass ihr beide Fähigkeiten nehmt und wenn der Spieler dann sagt nein, einfach schreien. Solange ihr lauter seid als der Spielleiter, dann solange gewinnt ihr dann auch.
Ja. Ja, oder damit drohen, dass man die Gruppe verlässt.
Genau. Das, und sehr motzig einfach erstmal in die Küche gehen und sich ein Getränk machen sehr lange, damit die schon mal so eine Vorschau darauf bekommen, wie es ist, ohne dass man am Tisch sitzt. Das wirkt eigentlich immer Wunder. Das macht auch eine Freundesgruppe stärker im Nachhinein.
Absolut, absolut. Mit Konflikt wächst man, das ist bekannt.
Genau. Ja. Apropos Konflikt.
Ja, guter Punkt. Möchtest du erstmal erklären, was die erste Unterklasse überhaupt kann bzw. ist?
Ich bin auch ein bisschen Fanboy, muss ich gestehen. Denn es geht ja beim Barbaren um diese Primal Paths, also die, wie heißt das auf Deutsch? Ursprünglichen Wege, keine Ahnung.
Ja, doch, ich glaube tatsächlich, das heißt so.
Na, siehst du mal. Bleiben wir bei Primal Path. Und wir haben hier den Path of the Beast als erste Unterklasse, die wir heute besprechen wollen. Und diese dreht sich quasi darum, dass die barbarischen Fähigkeiten, die ihr habt, sich sozusagen in natürlichen Waffen manifestieren. Wenn ihr, auch da geht es natürlich, um schon mal so ein bisschen in die Fähigkeiten reinzuspoilern, geht es darum, dass eure Rage verstärkt wird. Und wenn ihr in Rage geht, dann erhaltet ihr Waffen oder dann bilden sich unterschiedliche Körpermerkmale, die ihr dann als Waffe verwenden könnt. Und das führt mich dann auch direkt in die Level-3-Fertigkeit, die ihr bekommt, wenn ihr diesen Path of the Beast erwählt, nämlich die nennt sich Form of the Beast. Und das ist ehrlicherweise auch direkt so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt dieser gesamten Unterklasse, weil Das ist oder ermöglicht euch genau das, was ich gerade beschrieben habe. Denn ihr könnt euch jedes Mal, wenn ihr in Rage geht, aussuchen, was für Körpermerkmale sich besonders abgefahren ausbilden. Es ist sehr definiert, was ihr da machen könnt. Bedeutet, ihr habt eine Option, ihr habt drei Optionen und ihr könnt, wie gesagt, jedes Mal aussuchen, was ihr davon was ihr davon wählt, wenn ihr in Rage geht. Das erste ist, dass sich euer Gebiss ausbildet und ihr so Mandibeln bekommt. Also so quasi so, jetzt ist mal sehr plakativ, Klauen um die Zähne, so klauenhafte Zähne, so spinnenähnliche Dinger, die ihr halt in eure Gegner hauen könnt. Ist auch klar, oder? Mit diesen könnt ihr dann auch tatsächlich angreifen. Und gibt es natürlich eine ganze, wie bei D&D üblich, eine komplette Beschreibung, was das für eine Art von Waffe dann darstellt und so weiter und so fort. Ihr könnt, kurz gesagt, mit denen halt einfach zubeißen. Und da euren Stärke-Modifikator übrigens auch mitverwenden. Das ist natürlich immer klar. Ich meine, Barbar ist eine Stärke fokussierte Nahkampfklasse. Entsprechend macht es immer nur Sinn, irgendwie nahkampftechnisch anzugreifen, wenn ihr da auch eure Stärke-Modifikatoren mitverwenden könnt. Dieser Biss fügt 1d8 Schaden zu, was ja schon mal gar nicht so wenig ist, wenn wir hier von Level 3 reden. Und außerdem habt ihr so eine, wie heißt diese Fähigkeit nochmal in Computerspielen? Life Drain, ne? Wenn ihr euch quasi mit dem Schaden oder wenn man sich mit dem Schaden auch direkt wieder heilen kann, das ist nämlich hier der Fall. Also wenn ihr jemanden beißt, dann fügt ihr 1d8 Schaden zu und bekommt gleichzeitig, also wenn ihr dann auch trefft und auch den Schaden macht, bekommt ihr Trefferpunkte in Höhe eures Proficiency-Bonus zurück. Das ist jetzt nur natürlich nicht so ultra viel, muss man gestehen. Gerade wenn man über höhere, also ich finde immer der Proficiency-Bonus, der skaliert nicht so richtig geil mit. Weil ich glaube, auf Level, also gehen wir mal vom Extrem aus Level 20, ich glaube, da ist der Proficiency-Bonus so bei 5 oder 6. Ich meine 6, ne?
Ja, andererseits kannst du ja auch öfters angreifen als Barbar.
All good. So, ne? Aber ich meine, dann hast du halt gerade als Barbar, der ja generell über eine sehr hohe Konstitution verfügt, kratzt du wahrscheinlich auch irgendwas zwischen an den 200 HP, ne? Also das muss man auch sagen. Oder 150 oder kind of. Wie auch immer, ne? Also ich werde mich über Life Drain auf gar keinen Fall beschweren. Es gibt wahnsinnig wenige Möglichkeiten in D&D, so eine Life Drain-Fähigkeit zu bekommen. Deswegen, all good. Die zweite Fähigkeit oder die zweite Option, die ihr habt, sind eure Klauen. Also ihr könnt Klauen bekommen, wenn ihr dann in Rage geht. Das ist natürlich relativ einfach erklärt. Ihr bekommt halt Klauen an beiden Händen. Und der Gag ist natürlich, wie man sich relativ easy bedenken kann, dass ihr zweimal damit angreifen könnt. Jeweils mit 1d6 Slashing Damage. Und das ist natürlich auch ganz cool. Und die dritte Fähigkeit, die finde ich eigentlich noch ein bisschen geschickter. Und zwar könnt ihr einen Schwanz ausbilden, der dann als sozusagen Defensivmöglichkeit fungiert. Denn wenn ein Gegner euch angreift und innerhalb von 10 Fuß um euch steht und ihr den seht, dann könnt ihr eure Reaktion nutzen, um euren Schwanz einzusetzen und dann einen zusätzlichen D8 würfeln, der dann auf eure Rüstungsklasse angerechnet wird. Also dieser Schwanz hilft euch, diesen Angriff abzuwehren. Und das finde ich tatsächlich als Barbar eine ganz schön gute Sache. Nämlich, man muss sich ja vor Augen führen, ein Barbar, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, tankt nicht mit seiner Rüstungsklasse, sondern mit seinen Trefferpunkten. Zum einen, weil er sehr viele bekommt, als einzige Klasse mit einem D12 Trefferwürfel. Also er skaliert, also über seine Level hinweg bekommt er durchschnittlich am meisten von allen Klassen Trefferpunkte. Und zusätzlich kassiert er ja immer nur, oder sollte er immer nur halben Schaden kassieren, weil er sich möglichst lange in Rage befindet. Und dann quasi mit einer niedrigen Rüstungsklasse zusätzliche Punkte auf die eigene Rüstungsklasse zu bekommen, skaliert er natürlich super hoch mit. Also skaliert natürlich super schnell. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr mächtige Fähigkeit. Also auch die anderen sind gar nicht schlecht, will ich gar nicht kleinreden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich so, wenn man jetzt so min-maxing-mäßig sich mit Stift und Papier von einem Blatt setzt und das mal ein bisschen durchrechnet, was ich natürlich nicht getan habe, weil ich einfach so faul bin, könnte ich so gefühlt würde ich sagen, ist das das Mächtigste tatsächlich.
Ja, würde ich auch sagen. Wobei, ich finde diese 2D6-Variante finde ich halt auch schon ziemlich stark, dass du damit dann quasi auf Level 3 direkt nochmal angreifen kannst. Ich meine, der Vorteil von dem Ganzen ist natürlich, dass du immer nur, was heißt der Vorteil? Der Vorteil für den Spielleiter, will ich jetzt mal sagen, beziehungsweise das Balancing ist, dass du es ja wirklich nur jeweils dir aussuchen kannst, was genau du machst, aber 1d8 auf deine Rüstungsklasse zu addieren, das kann schon mächtig sein. Also
ultra.
Und selbst auf höheren Leveln.
Ich finde die Claws tatsächlich, also mit diesen 2d6, die finde ich nur geil auf den niedrigen Leveln. Weil das Problem ist natürlich, dass du damit keine Waffe mehr tragen kannst. Und ich meine, so der klassische Barbar, den stellen wir uns ja schon eher mit einer fetten Zweihandwaffe vor. Und auf die verzichtest du natürlich in diesem Zusammenhang. Was natürlich auf den niedrigen Leveln irgendwie mit 2d6 Schaden vollkommen tragbar und cool ist, aber später dann halt nicht mehr so richtig Einwand findet. Wobei dieser Bite, also dieses, dass du mit deinem Biss noch angreifen kannst und diesen Life-Drain-Effekt noch mitnehmen könntest, halt ganz cool wäre, weil du dann trotzdem eine Waffe haben kannst und du natürlich ab Level 6 Multi-Attack bekommst. Oder ich glaube ab Level 6, ne? Oder ab Level 5 sogar schon. Und dann quasi, wenn ich das, also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte, halt mit deiner fetten Zweihand-Axt zuschlagen oder nach zubeißen könntest.
Ja, voll. Also da sind schon nice Kombinationsmöglichkeiten dabei. Zumal ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, so ja gut, aber das ist ja ein ganz normaler Angriff, weil es einfach als theoretische Simple Weapon gilt. Aber dann kommt die Level 6 Fähigkeit dazu, die dann heißt Bestial Soul. Und da werden eure Angriffe mit euren Klauen oder eurem Mund oder eurem Schwanz werden dann auch magisch. Das heißt, das Problem habt ihr gar nicht mehr so richtig. Das heißt, ihr könnt die auch später noch einsetzen. Und noch dazu kommt, ihr könnt jedes Mal, wenn ihr eine kurze oder lange Rast beendet, nochmal zusätzliche Fähigkeiten auswählen. Jeweils immer nur eins davon, aber hey, nice to have. Ihr könnt euch aussuchen, entweder, dass ihr unter Wasser atmen könnt und dass eure Schwimmgeschwindigkeit genauso ist wie eure Gehgeschwindigkeit. Also im Endeffekt Swimming Speed und Walking Speed sind das gleiche. Oder ihr könnt euch aussuchen, dass eure Klettergeschwindigkeit und eure Gehgeschwindigkeit gleich sind. Und was eigentlich noch viel cooler ist, dass ihr, wenn ihr an, Dingen hochklettert, die eventuell noch erstmal einen Check benötigen, dann ignoriert ihr den einfach. Und jetzt kommt das Coolste, das Ganze gilt auch für so Sachen wie, wenn ihr an der Decke entlang klettern würdet. Das heißt, ihr könntet euch als Barbar dann einfach an der Decke kopfüber entlang hangeln und das könnt ihr jedes Mal machen. Das ist schon allein vom Anblick her richtig cool, wenn du dich dann auf einmal von der Decke herunterlässt, so ein bisschen. Und als
letztes, mit herunterlassen wird halt ein Problem, ne?
Also, ja, einfach fallen lassen.
Du fällst.
Kommt ja drauf an, wenn es so ein kleines. Das
sieht dann vielleicht nicht mehr so cool aus.
Ja, ist richtig. Es sei denn, es ist so ein kleiner Weinkeller oder so. Aber dann sieht es vielleicht auch doof aus, wenn das Ding nur so 2 Meter hoch ist und du kletterst dann da oben an der Decke und jeder sieht dich trotzdem.
Und alle müssen auch so den Kopf einziehen, wenn du so da drüber klettern willst. Ey, lass mich mal durch.
Ja, okay, fair enough. Das habe ich jetzt nicht ganz durchdacht, aber in meinem Kopf sah das alles sehr cool aus. Um es noch kurz abzuschließen, die dritte Fähigkeit, beziehungsweise eine Fähigkeit, woraus ihr auch noch wählen könntet, wäre im Prinzip genau das Gleiche, nur beim Springen. Also, dass ihr, wenn ihr springt, dann macht ihr einen Stärkewurf und der Stärkewurf, beziehungsweise wie hoch dieser Stärkewurf war, den könnt ihr nochmal in Feet zu der Distanz hinzufügen. Das heißt, ihr könnt schon relativ weit springen, je nachdem, wie ihr würfelt, auch relativ gut, beziehungsweise das Gute ist, ihr könnt ja immer nach einer kurzen Rast aussuchen. Das heißt, ihr könnt da so ein bisschen adaptieren. Okay, wenn ihr sagt, ihr seid jetzt gerade irgendwie an der Schlucht und müsstet unbedingt da drüber springen, irgendwie auf die andere Seite, dann könnt ihr vielleicht einfach mal kurz eine Stunde rasten und dann kann der Barbar da drüber springen, wenn er denn gut würfelt. Ansonsten ist es natürlich doof und dann müsst ihr euch einen neuen Barbar bauen. Aber hey.
Jetzt sind wir wieder im Thema. Oh!
Ja. Das ist die letzte Rast meistens dann, die kurze Rast, ja. Wenn man was Cooles machen will und dann eine 1 würfelt.
Richtig. Wie ihr schon merkt, die Fähigkeiten sind halt alle auf diese Form of the Beast ausgebaut. Ne? Also im Prinzip geht es darum, dass ihr eure, also es wird Nature Weapons genannt, also diese Klauen, Beißsachen, Schwanzgeschichte. Und die werden immer weiter dann über die verschiedenen Level hinweg gepusht. Und so auch bei der Level 10 Fähigkeit, die sich heißt Infectious Fury. Die ist relativ schnell erklärt, aber auch ziemlich cool. Denn Ihr habt quasi, ihr infiziert den Getroffenen dann mit einer gewissen Krankheit und der kriegt dann eine von zwei Statuten, die ihr euch aussuchen könnt, vorausgesetzt, er verliert seinen Wisdom Saving Throw, also seinen Weisheitsrettungswurf. Und wenn er diesen dann verliert, gibt es wie gesagt zwei mögliche Auswirkungen. Erstens, die sozusagen einfache, er kriegt 2d12 Psychic Damage. Und ich meine, wir reden über Level 12, aber 2d12 Schaden nimmt man schon ganz gerne mit, würde ich fast behaupten. Die andere Möglichkeit ist allerdings auch sehr cool und die kann natürlich taktisch sehr, sehr geschickt eingesetzt werden. Der Getroffene muss nämlich sofort seine Reaktion aufwenden, um einen Nahkampfangriff gegen irgendeine Kreatur eurer Wahl zu machen. Und wenn wir jetzt hier mal gegen so ein, einfach mal so ein Bild malen von, keine Ahnung, die Gruppe kämpft gegen zwei Riesen, die nebeneinander stehen, dann kann das natürlich schon ganz effizient sein, wenn auf einmal der eine Riesenkollege seinem anderen Riesenkollegen einen mit seiner Breitaxt über den Schädel zieht, ne? Das ist schon ganz, ganz nice. Ihr seid natürlich bei dieser, das könnt ihr nicht einfach irgendwie easy peasy jeden Angriff machen, das wäre dann doch ein bisschen zu schön. Ihr könnt das so häufig machen oder in der Höhe eures Proficiency-Bonuses machen. Und wenn ihr dann eine lange Rast macht, bekommt ihr alle eure Aufladungen darauf so wieder. Aber wir reden über Level 10. Ich meine, ich könnte jetzt auch immer, bevor ich immer so halb gar irgendwie die Zahlen rate, könnte ich auf einmal mir eine Liste angucken. Ich glaube, auf Level 10 ist der Proficiency-Modifikator 4. Kind of.
Guck doch nach.
Ach, kein Bock. 4, ich sage jetzt aber 4. Und dann könnt ihr es immerhin 4-mal pro lange Rast machen. Und das ist ja doch schon einiges. Ich meine, die Fähigkeit ist sehr, sehr mächtig, würde ich fast behaupten. Und das ist halt einfach so ein Burst-Damage-Mode, den ihr damit auslösen könnt. Und das macht natürlich schon ganz gut Bock.
Ja, ich habe gerade nachgeguckt, ist 4.
Boah, stark einfach.
Oder? Gut, war jetzt auch nicht so ultra schwer, aber na, egal. Komm. Ja, ja, ich lob dich auch mal. War toll.
Was ist es auf Level 20, wenn du die Liste noch offen hast?
6.
Ja, hatte ich auch richtig. Guck mal.
Du hast 5 gesagt.
Stimmt gar nicht. Du kannst ja im Podcast nachhören. Ja. Aber jetzt habe ich hier gegeben.
War das der Bestätigungsgong, den du immer brauchst? Das, oder?
Ich hab immer so einen Gong, für diesen Moment habe ich hier so einen Gong hängen. ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Mach einfach weiter.
Macht nichts. Ich wollte nur sagen, das ist eine Fähigkeit, die von keinem dummen Spieler verwendet werden kann. Denn hier steht explizit, the target must use his reaction to make a melee attack. Das heißt, wenn jetzt keine Kreatur in der Nähe ist, die ihr sehen könnt, die euer Gegner ist, dann müsst ihr euch eine Kreatur aussuchen, die ihr kennt beziehungsweise ihr selbst seid. Also da sollte man vielleicht dann doch ein bisschen aufpassen, je nachdem. Wie man das verwendet.
Das ist ja richtig. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht bin ich da nicht die Zielgruppe für diese Fähigkeit.
Maybe. Aber du musst den Barbaren ja auch nicht spielen, denn du kannst auch von diesem Barbaren profitieren, wenn ein anderer Spieler ihn spielt. Dafür ist nämlich die Level 14-Fähigkeit da und die heißt Call the Hunt. Und das heißt so viel, dass ihr euch eine Anzahl von Kreaturen aussuchen könnt, die so hoch ist wie euer Konstitutionsmodifikator. Mindestens eine Kreatur, aber als Barbar solltet ihr hoffentlich nicht nur +1 auf euren Konstitutionswert haben. Auf jeden Fall könnt ihr euch innerhalb von einem Radius von 30 Feet Kreaturen aussuchen, die ihr sehen könnt natürlich. Und die könnt ihr dann im Endeffekt teilhaben lassen an eurer, ich nenne es jetzt mal Beast-Fähigkeit. Also erstmal kriegt ihr einen Bonus für jede Kreatur, die ihr euch aussucht. Das heißt, ihr kriegt 5 temporäre Trefferpunkte für jede Kreatur, die ihr euch aussucht, die ihr mit diesem Feature belegt. Und dann ist es natürlich auch noch so, übrigens, ihr könnt das Ganze nur machen, wenn ihr in Rage seid, aber das ist bei vielen Fähigkeiten so. Aber dann ist es noch so, wenn ihr diese Kreaturen ausgesucht habt, dann kriegen die natürlich auch noch Benefits von euch. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kreatur mit einer Attacke angreifen und tatsächlich auch Schaden machen, dann können sie sich entscheiden, nochmal einen D6 zu rollen und diesen Wert, den sie dann gewürfelt haben, nochmal als Bonus-Damage dazu addieren. Also finde ich mega, wenn man überlegt, dass man einfach bei einer Gruppe von 3 Leuten nochmal zusätzliche 3d6 austeilen kann, beziehungsweise über die Gruppe verteilen kann. Wirklich eigentlich ein gutes Ding für eine Level-14-Fähigkeit. Plus, ihr könnt das Ganze auch noch relativ häufig einsetzen. Denn ihr könnt das so häufig einsetzen, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist. Und der ist auf Level 14, Lars.
Ich sag mal 5.
Richtig. Gut aufgepasst. Ja. Und das Ganze kriegt ihr zurück, beziehungsweise die Fähigkeiten und Anzahl der Häufigkeit, wie ihr es einsetzen könnt, kriegt ihr nachher lang Rast zurück. Finde ich für eine Level-14-Fähigkeit eigentlich top, vor allem wenn man sich sonst die Level-14-Fähigkeiten von den anderen Unterklassen des Barbaren anguckt.
Ich finde es mega cool. Auch ich finde es auch vor allen Dingen diese temporary Hitpoints cool. Also im Prinzip buffst du dich halt super krass selbst durch deine Mitstreiter. Das ist halt nice.
Ja, ja, wobei auch da muss man wieder dazu sagen, bei einer Gruppe von 4 Leuten sind es dann 15 Trefferpunkte, ne? Also ist jetzt auch nicht so mega viel für Level 14.
Das stimmt, aber nichtsdestotrotz, also ich muss auch, ich meine, dadurch, dass das die letzte Fähigkeit dieser Unterklasse ist, kann man jetzt schon mal so ein kurzes Vorab-Resümee ziehen oder ein kurzes Resümee ziehen eigentlich. Ich finde das alles eine super runde Kiste. Ich meine, ist natürlich ein bisschen blöd, dass, oder was ist blöd, ist halt so ein bisschen One-Trick-Pony, ne? Also du hast halt diese Nature-Weapons, diese Natural-Weapons, die du dann halt bekommst und mit denen passiert halt eine Menge Stuff. Aber damit kannst du halt auch eine Menge Stuff. Und vor allen Dingen auch nicht nur einfach nur hinlaufen und irgendwie viel Schaden machen, sondern die werden auch so ein bisschen, du wirst auch so ein bisschen variantenreich. Und dann irgendwie gerade auch mit der Level-14-Fähigkeit wirst du so ein bisschen supportive noch so für alle anderen und sowas. Ich finde es eine mega coole Klasse.
Ja, ja, vor allem, ich meine, wenn man überlegt, wenn man das noch mit den anderen Fähigkeiten des Barbaren kombiniert, dann kann da schon echt ein mächtiger Tank rauskommen, der auch richtig ordentlich verteilen kann in den ersten Reihen vorne.
Auf jeden Fall. Also ich tue mich ein bisschen schwer, aber vielleicht muss man das auch gar nicht, weil für mich ist ja der Barbar so als Klasse immer so ein bisschen, da stellt sich immer so ein bisschen die Frage, ist es ein Tank oder ein Melee-Damage-Dealer? So, ne? Oder der tanzt ja immer auf dieser Messerschneide, wie man so schön sagt. Und da bin ich bei dieser Unterklasse auch noch nicht so ganz einig mit mir, ne? Also es ist, der hat so ein bisschen Aspekte von beidem und sowas und ist aber vielleicht auch genau deswegen ganz cool, dass er halt irgendwie sich da auch ein bisschen auf die Situation anpassen kann, wenn der zweite Tank in der Gruppe irgendwie super krass kassiert oder er selbst irgendwie der Tank sein muss, nimmt er halt eher diese Tail-Form und kann dann mehr Rüstungsklasse irgendwie bekommen, wobei man da mal ein Sternchen hintersetzen muss, ne? Diese ganzen Fähigkeiten, die wir eben aufgeführt haben, diese Infectious Fury zum Beispiel und sowas, die halt irgendwie dann diese Zusatzfähigkeiten auslösen, wenn man trifft und so weiter und so fort, das schließt halt alle diesen Schwanzaspekt aus. Der wird quasi gar nicht stärker. Der skaliert gar nicht mit. Also bis zum Schluss, also bis du Level 20 bist, oder ich habe hier irgendwas übersehen, bis du Level 20 bist, kannst du nur diese D8 auf deine Rüstungsklasse rollen. Ich meine, klar, im Zweifelsfall findest du erstmal coole Rüstung, auch noch hoffentlich zusätzlich. Aber dadurch, dass du ja auch in deiner Rüstung relativ beschränkt bist als Barbar, kannst, oder gegebenenfalls, ist das halt, also skaliert das nicht so richtig mit. Also da kriegst du zumindest keine zusätzlichen Fähigkeiten für.
Ja, das stimmt. Wobei die Sachen mit dem Klettern und Springen und so weiter, das ist ja unabhängig von den Formen des Beasts, die du annimmst dann. Also da ist es ja relativ egal, genau wie Call the Hunt. Da verteilst du ja einfach nur. Also eigentlich ist es wirklich nur Infectious Fury, was nochmal anders ist.
Ja, schon richtig. Und auch, also wie gesagt, ich will da auch gar nicht gegen argumentieren. Das ist eine super coole, runde Klasse. Und wir haben das ja häufiger mal bei Unterklassen gehabt, die dann so, auch wenn ich das jetzt gerade ein bisschen überstrapaziere, aber so ein bisschen unrund wirken. Ne? So ein bisschen zusammengewürfelte Fähigkeiten, die nicht so ein einheitliches Bild ergeben. Das ist ja halt vollkommen nicht der Fall.
Ja.
Und ich finde halt auch, dadurch, dass die halt alle so einer stringenten Storyline folgen, diese Fähigkeiten, gibt einem das als Spieler auch die Möglichkeit, einen sehr stringenten und straightforward Charakter zu spielen damit.
Voll. Also man muss sich auch immer überlegen, was man damit machen will, ne? Also das wäre, finde ich, glaube ich, auch wieder so eine Unterklasse beziehungsweise Klasse, wo man sich vielleicht schnell langweilt nach einer Zeit. Andererseits, wenn du einen Barbar spielst, dann hast du ja meistens schon ein klassisches Ding vor Augen und das ist entweder viel Damage austeilen oder viel Damage einstecken. Und dafür ist das Ding perfekt.
Das ist richtig. Das hast du sehr schön, das ist ein sehr guter Schlusssatz für diese Unterklasse, finde ich.
Ja. Und als Überleitung, wenn man doch ein bisschen was Verrücktes haben will als Barbar, dann ist die zweite Unterklasse in Taschas Kessel mit allem perfekt für euch. Das ist nämlich der Pfad der wilden Magie. Und wenn ihr aufmerksam unseren Podcast hört, dann habt ihr wilde Magie schon mal gehört bei früheren Klassen. Und das heißt meistens, dass sehr viel dem Zufall überlassen wird.
Und man muss auch da natürlich wieder sagen, ich habe mich jetzt ja schon als Fan von Path of the Beast geoutet, aber was ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon wirklich sehr, sehr häufig gemacht habe, ist, mich für Klassen zu, oder für Klassen stark zu machen, die einen hohen Zufallsaspekt haben. Und da komme ich jetzt auch wieder sehr auf meine Kosten, muss ich gestehen.
Ja, das ist richtig, das ist richtig.
Soll ich einfach mal reinstarten?
Mach das gerne mal.
Mit der Magic Awareness. Also, der Path of the Wild Magic ist natürlich so ein bisschen, also wir kennen ja schon den Wild Magic Sorcerer. Das ist ja eine wunderbare Klasse, die auch einen sehr unterhaltsamen Zufallsaspekt hat. Ich mal kurzer Recap. Der Wild Magic Sorcerer, der bezieht seine magischen Fähigkeiten aus sich selbst, die dann aber weiß noch nicht so ganz, wie er mit ihnen umgehen kann. Und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er, wenn er einen Zauber spricht, auf eine Tabelle würfeln muss, die dann ganz abgefahrene Aspekte mit sich bringen kann oder ganz abgefahrene Effekte mit sich bringen kann. Und das macht ganz, ganz doll viel Spaß, wenn man nicht seine komplette Gruppe in einem Feuerball in Brand setzt, was auch passieren kann anhand dieser Liste. Der Wild Magic Barbar geht ja jetzt nicht so weit, aber hat sich halt so ein bisschen Bits and Pieces daraus gepackt. Und entsprechend kann man jetzt auch natürlich unschwer erkennen, dass der Wild Magic Barbar so ein bisschen der Hybrid zwischen zaubernder, also quasi der zaubernde Barbar so ein bisschen ist. Nicht so richtig, also wir reden jetzt hier nicht davon, dass auf einmal der Barbar Spellslots bekommt, aber ihr werdet gleich sehen, um was es geht. Erstmal starten wir bei relativ low rein und das ist die Magic Awareness Fähigkeit. Die kriegt ihr ab Level 3, was auch eine ganz coole Sache ist. Denn mit einer Aktion könnt ihr damit Magie aufspüren, sowohl magische Gegenstände als auch magische Fähigkeiten oder tatsächlich Zauber. Denn, also da können wir auch mal kurz drüber reden. Also die Formulierung ist, dass man hier Zauber aufspüren kann. Also magische Gegenstände und Zauber. Ich verstehe das auch so, dass du, wenn du zum Beispiel Zauber hast, die einen Flächeneffekt haben, die dann erstmal so da sind, so wie, ich glaube, es gibt ja den Zauber Zone of Truth, also wo man quasi eine Zone kreiert als Zaubernder, in dem Wesen nur die Wahrheit sprechen können, dass dieser Wild Magic Barbar, indem er diese Fähigkeit nutzt, tatsächlich diese Zone erkennt, auch wenn er nicht drinsteht. Ne? So interpretiere ich das. Also so würde ich es zumindest auslegen. Mhm. Und das finde ich natürlich schon ganz cool. Also ist natürlich auch so eine Fähigkeit, die so ein bisschen spezieller ist und auch so seine oder ihre Situation braucht, um stark zu sein. Aber dann ist natürlich irgendwie eigentlich so ein günstiger Detect Magic Spell, wenn man so will.
Ja, das stimmt. Plus, dass du vielleicht noch mal magische Gegenstände aufspüren kannst. Nur, ich glaube, das steht ja auch drin, wenn dieser Gegenstand irgendwo in voller Deckung liegt, dann findet ihr die Sachen nicht. Also, es ist so ein bisschen, ja, also welcher magische Gegenstand liegt einfach frei herum? Das ist schon sehr situationsabhängig,
naja, das stimmt, aber zum Beispiel, um magische Gegenstände zu identifizieren von Gegnern, die vor dir stehen.
Das ist richtig, ja. Beziehungsweise, um überhaupt auch erstmal zu gucken, ob der Gegenstand magisch ist oder nicht,
genau,
den ihr da in der Truhe findet.
Also das ist schon, wie gesagt, ist einfach ein günstiger Detect Magic Spell. Ihr könnt das jetzt auch nicht unbegrenzt häufig machen. Ihr könnt das zu einer Anzahl eures Proficiency Modifiers machen, wie so häufig, und bekommt alle Aufladungen bei einer langen Rast wieder. Und sind wir mal ehrlich, damit werdet ihr mehr als genug zurechtkommen. Also selbst irgendwie Detect Magic vermisst man eigentlich innerhalb eines Tages nur zweimal oder sowas. Dann vermisst man es sehr dolle, aber allzu häufig, würde ich jetzt mal behaupten, kommt das jetzt nicht vor.
Ist auch sehr spielleiterabhängig. Also es gibt Spielleiter, die Detect Magic, glaube ich, als Must-Have-Spell ansehen, so ein bisschen in ihrer Spielweise, beziehungsweise wie sie leiten. Es gibt andere, die gehen damit relativ lasch um.
Also genau das gleiche mit Identify.
Richtig, ja. Ja. Also da im besten Fall dann erstmal schauen, wie tickt euer Spielleiter und macht das Sinn, das so einzusetzen? Ansonsten
habt ihr. Ist euer Spielleiter ein Arsch?
Richtig. Ich wollte es nicht so aussprechen, aber ja.
Geschmackssache. Ja, das ist richtig.
Der arme Lennart.
Ja, ich glaube, also das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ne? Also es gibt ja wirklich, also ohne da jetzt irgendwie in diese Detect Magic-Diskussion zu sehr reinspringen zu wollen, aber Lennart, der auch schon mal hier Gast im Podcast war, Der ist zum Beispiel ein Spielleiter, der das ganz anders macht. Der ist nämlich gar kein Fan von Detect Magic im Sinne von D&D 5e. Also bei Detect Magic hast du ja so dann den Zauber sprichst und hast sogar quasi so eine Detect Magic Aura um dich herum, in der du quasi dann Magie spürst. Und ich habe mal mit ihm eine Runde gespielt und er hat ihn quasi mit dem 3.5 Zauber Detect Magic ersetzt, bei dem du so eine wie soll man es sagen, so eine Detect Magic Röntgen Vision hast. Also du kannst dann quasi in deinem Sichtfeld Magie sehen, aber auch dann zum Beispiel durch Wände und so Geschichten. Das fand ich auch gar nicht so uninteressant. Aber auch gerade in dem Vergleich dieser beiden Zauber, also Detect Magic bei 3.5 und bei 5e, merkt man auch mal wieder, dass 5e einfach alles sehr viel simpler gestaltet hat, sozusagen. Ne? Also für den Spieler ist es natürlich, also es ist halt einfach so, ja, ich cast Detect Magic, ja, um dich herum ist da das und da das.
Und Spieler, die jetzt nicht so tief im Regelwerk drin sind, ist das schon angenehmer, würde ich sagen.
Yes, yes.
Kommen wir zur Brot- und Butter-Fähigkeit dieses Barbaren. Das ist nämlich die Level-3-Fähigkeit Wild Search. Und dann kommt genau das ins Spiel, wo wir am Anfang drüber geredet haben, nämlich der Wild Magic Table. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr in Rage geht, dann dürft ihr einen D8 würfeln und von diesem Table euch was aussuchen, beziehungsweise ihr kriegt dann diese Fähigkeit oder das geschieht, was auf diesem Table ist. Ihr merkt schon, ein D8, das heißt, es ist jetzt nicht so umfangreich wie beim Zauberer, aber hey, immerhin, so ein paar coole Sachen sind dabei und ich würde auch sagen, fast 90% davon sind positiv. Ich lese das jetzt nicht alles vor, aber vielleicht mal als Beispiel, wenn ihr eine 5 würfelt, dann erhaltet ihr jedes Mal, wenn euch eine Kreatur trifft, bevor eure Rage geendet hat, dann kriegt diese Kreatur 1d6 Force Damage, weil quasi Magie um euch rum sie trifft. Oder wenn ihr eine 6 würfelt, dann werdet ihr quasi von Licht um euch herum beschützt und ihr bekommt jeweils immer +1 auf eure Rüstungsklasse und noch viel cooler, alle Leute beziehungsweise eure Verbündeten, die 10 Fuß um euch herum stehen, bekommen den gleichen Bonus. Also ihr merkt schon, alles eher positiv im Gegensatz zu dem Wild Magic Table des Sorcerers, wo wirklich teilweise richtig fiese Sachen dabei sind. Aber von den ganzen 8 Sachen hier kann man, glaube ich, alles ganz gut nehmen.
Ja, das auf jeden Fall. Also das muss man vielleicht auch ein bisschen bin ich komplett bei dir, das mal so ein bisschen zu differenzieren. Die Wild Magic Table des Wild Magic Sorcerers ist das ja alles dabei von auf einmal begleitet dich ein rosa Plüscheinhorn ihr werdet alle unsterblich für die nächsten 10 Minuten bis hin zu du sperrst eine Person in deiner Umgebung in eine fremde Dimension für immer. Also das ist jetzt mal komplett übertrieben, ne? Aber das ist wirklich einfach nur Roulette. Und hier ist es schon tendenziell kann man sich, also ich glaube, ich habe jetzt nicht alle komplett auswendig im Kopf, aber ich meine tatsächlich, dass alle einen positiven Aspekt haben oder zumindest positiv sein können.
Ja,
also zum Beispiel also ein paar könnten natürlich sehr situativ sehr merkwürdig werden. Also zum Beispiel, wenn ihr eine 7 würfelt, dann fangen um euch rum auf einmal an, Blumen zu wachsen. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt in jeder Lebenssituation so ultra geil ist.
Naja, also Blumen und Ranken, ne? Also alles dann ja, um euch herum noch, sind 15 Fuß, sind dann schwieriges Terrain für eure Gegner.
Richtig.
Also,
ja. Wenn ihr halt mitten in der Bar steht, auch komisch.
Ja, aber warum sollst du mitten in der Bar ragen?
Ich kann mir spontan 15 Situationen vorstellen, wo ich das auch schon gemacht habe.
Ja, du. Aber gut, ja.
Ja. Aber tatsächlich, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu der Diskussion von vorhin, wie stellt sich dieser Barbar da? Ich finde ja tatsächlich im Schnitt, der ist der Wild Magic Barbar, tendenziell so ein bisschen mehr der Supporter, wenn man von einem Barbar spricht. Das sieht man nämlich auch bei der Level-6-Fähigkeit. Also generell ist nämlich ganz viel auf dieser Wild Magic Table so ein bisschen supportive, nämlich auch zum Beispiel diese Ranken, von denen wir gerade gesprochen haben, sind ja tatsächlich so ein bisschen, um das Schlachtfeld zu kontrollieren und so Geschichten. Und die Level-6-Fähigkeit, Bolstering Magic, ist zwar auch für den Barbaren selbst einzusetzen, aber zum Beispiel kann er auch damit andere Leute buffen. Denn einmal, ich glaube auch in der Höhe des Proficiency Modifiers, genau, pro lange Rast, kann der Barbar dann einen seiner Mitstreiter berühren oder gegebenenfalls sich auch selbst und kann eine von zwei Fähigkeiten auf ihn anwenden. Die erste Fähigkeit ist, dass die Kreatur dann, also sprich der, irgendeine andere Kreatur oder halt der Barbar auch selbst, 10 Minuten lang einen D3 würfeln kann, wenn oder bei jedem Ability-Check eines mit einem W20-Wurf. Also den kann er einfach dann drei erhöhen. Also ich habe nur Ability-Check gesagt, ne? Also es ist Attack oder Ability-Check, was natürlich per se ganz cool ist. Man mag lieber treffen. Und jetzt nicht verwirrt sein, dass ich D3 gesagt habe, es ist tatsächlich ein D3. Und ja, es gibt, ihr werdet jetzt vielleicht ein bisschen mit eurer Stirn runzeln und sagen, okay, ich habe aber gar keinen D3. Es gibt tatsächlich D3-Würfel, die sind nur in keinem Standard-Set mit drin. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum man sich als Wizards of the Coast explizit dafür entschieden hat, einen D3 zu nehmen hier und keinen D4, den ja jeder zu Hause liegen hat. Handelsüblich wird so gemacht, einfach einen D6 zu nehmen und einfach 1, 2 macht das, 3, 4 macht das und 5, 6 macht das zu sagen. Deswegen.
Oder aber einfach die Hälfte der gewürfelten Zahl, ne?
Oder das. Das war auch clever. Nicht schlecht.
Ja, beziehungsweise 1, 2, 3 gilt so normal und 4, 5, 6. Dann.
Also das ist jetzt wieder super kompliziert.
Wobei, das funktioniert nicht bei 5.
Stimmt. Eigentlich war es ein Scheiß-Tipp, Christian.
Ist richtig. Aber du wärst fast drauf reingefallen.
Ich wäre stimmt. Überhaupt nicht. Ich habe auch gar nicht über die Aussage von dir nachgedacht. Ich dachte jetzt erstmal, du hast darüber nachgedacht im Vorfeld und es dann einfach gesagt. Aber hast du gar nicht.
Nee, das mache ich auch selten hier im Podcast, muss ich sagen.
Oh, fair point. Die zweite Fähigkeit, die man, also man kann sich aber aussuchen, was für eine Fähigkeit man verwendet, und ist, dass man, dass die Kreatur auch wieder einen D3 würfeln kann und dann einen Spellslot zurückbekommt in der Höhe, die er gewürfelt hat. Und das ist natürlich super cool. Also gerade, ich meine, wir reden über Level 6, sprich, wenn der Barbar mit einer anderen Level 6-Gruppe unterwegs ist, sind gerade Level 3 Spellslots wirklich sehr, sehr rar gesät. Und da mit diesem Würfel dann einen Level, also potenziell einen Level 3 Spellslot zurückzubekommen, ist natürlich super cool. Hier ist nur der Fehler, dass man das nicht einfach 10 Minuten lang machen kann, so häufig wie man will, denn man ist es limitiert auf einmal pro lange Rast. Und nichtsdestotrotz, all good, ne? Es ist halt immer noch ein Spellslot mehr, als man sonst während dieser Zeit hätte.
Ist halt richtig doof, wenn du keinen Zauberwirker in der Gruppe hast.
Richtig hohl.
Ja.
Na gut, dann kriegst du halt immer, musst halt alle mit deinem D3 auf jeden W20-Wurf buffen. Auch nicht so verkehrt, sag ich mal.
Nimmt man mit. Die Level 10-Fähigkeit verstärkt wieder eure wilde Magie, beziehungsweise setzt diese ein. Das Ganze heißt Unstable Backlash. Und jedes Mal, wenn ihr euch in Gefahr befindet, während ihr raged, das heißt so viel wie wenn ihr Schaden nehmt oder wenn ihr einen Saving Throw nicht schafft, dann dürft ihr automatisch direkt einmal den D8 von eurem Wild Magic Table würfeln und diesen Effekt direkt einsetzen. Ihr könnt das machen, ihr müsst es nicht machen, aber wenn ihr es macht, beziehungsweise einsetzt in diesem Moment, dann ersetzt quasi das neue Ergebnis den vorherigen Effekt. Also wenn ihr schon irgendeinen Effekt am Laufen hattet, dann müsste dieser jetzt mit dem neuen Wurf ersetzt
werden. Dann sind eure Blumen und Ranken einfach dahin.
Das ist schade, weil es sah ja dann auch richtig nett aus da.
Ja, bisschen heimelig.
Ja.
Ohne die Ranken.
Ja, gut. Ja, ein bisschen Unkraut macht das Ganze ja auch ein bisschen natürlich.
Du, wenn ich mir aktuell meine Zimmerpflanzen so angucke, I can relate, sag ich mal.
Ja, ist richtig.
Kommen wir zur letzten Fähigkeit. Die ist nämlich tatsächlich auch sehr cool und auch sehr einfach, ehrlicherweise. Die Level 14-Fertigkeit heißt Controlled Search und ist so ein bisschen das, was der Name vermuten lässt. Denn ihr könnt jetzt quasi, habt dann irgendwie über die Zeit mit 14 Leveln, die ihr euch hinter euch gebracht habt, endlich gelernt, wie man diese fucking Wild Magic Table tatsächlich verwendet. Und könnt jedes Mal, wenn ihr auf die Wild Magic Table wirft, den Würfel zweimal verwenden oder zweimal würfeln und euch dann aussuchen, welches von beiden Ergebnissen ihr wählt. Oder aber, wenn ihr zweimal das gleiche Ergebnis wählt, würfelt, dann könnt ihr euch einfach irgendwas von der Liste aussuchen. Das ist sozusagen der Joker, den ihr dann geknackt habt. Und das macht die ganze Sache natürlich etwas, ich sag mal, planbarer oder ja, bleiben wir bei planbarer. Und macht natürlich irgendwie diese magischen Fähigkeiten auch ein bisschen besser situativ nutzbarer. Ansonsten hat man natürlich immer diesen Random-Effekt, der natürlich wahnsinnig unterhaltsam ist, aber vielleicht halt irgendwie, wenn man mitten in der Bar steht, sollte man nicht überall Ranken wachsen lassen. Ist halt, kommt halt nicht so geil.
Ja, kommt drauf an, in welcher Bar du bist, ne? Also.
Auch wieder Bar. Auch wieder
ich könnte Bar. Mir da, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, in der Bar Botanist Garden oder so bist, dann kommt das vielleicht richtig cool.
Ja.
Du könntest als Barbar quasi so Interior Designer werden für solche Bars. Muss dann halt aber immer in Rage sein. Du brüllst halt die ganze Zeit rum.
Aber es sieht überall schön aus.
Ja.
Ah, sehr gut. Gut. Weißt du was, Christian? Ich weiß nicht, was jetzt aufgefallen ist. Wir haben jetzt die beiden Unterklassen komplett besprochen und ich hatte über die komplette Aufnahme keine Soundprobleme.
Das stimmt so nicht, weil ich dich die ganze Zeit hab stocken hören, aber das
Come liegt, on, glaube
ich,
wirklich?
Nicht an der Aufnahme, sondern an Discord. Aber hey.
Ah, okay. Ja. Ich habe nämlich den Heiligen Gral gefunden.
Der da wäre? Dich einfach mal zusammenreißen und vorher dein Setup checken, oder?
Nee, das vielleicht auch so ein bisschen. Ich habe einfach überlegt, dass ich meinen USB-C-Hub einfach gar nicht mit einem USB 3.0 anschließe, sondern einfach mal mit USB-C.
Ja, gut.
Ja, ist auch nicht schlecht, oder?
Ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein, aber
ja. Ich meine, das war jetzt, glaube ich, die erste störfreie Aufnahme seit 40 Folgen.
Ja, sehr gut. Warten wir erstmal, bis die Folge online ist. Dann auch schauen wir mal.
Nee, wunderbar. Und ja, wie gesagt, wir haben damit jetzt erfolgreich die beiden Unterklassen besprochen. Ich finde beide on fucking point, Alter. Auch White Magic Baba, einfach eine coole Sau. Auch hier einfach ein cooles, rundes Konzept. Ich weiß jetzt nicht, ob das Konzept so mega nützlich ist, weil das ist halt nun mal dieser Zufallsaspekt immer. Nichtsdestotrotz, mir gefällt's bekanntermaßen. Und es sorgt auf jeden Fall bestimmt für die hier oder andere sehr unterhaltsamen Moment. Ja, auch hier hast du halt quasi wieder dieses, man hat ein konkretes Konzept und hat dann diese Unterklasse darum herum gebaut und das funktioniert einfach.
Ja, gebe ich dir recht. Ich finde den ersten ein bisschen besser als den zweiten, weil mir dieser White Magic Aspekt dann fast schon ein bisschen zu wenig ist mit dem 1D8 nur, beziehungsweise den 8 Fähigkeiten. Andererseits, wenn man sich nicht committen will, einen Zauberer zu spielen und diesen Zufallsaspekt drin haben will in seiner Klasse, ist das natürlich eigentlich so die perfekte Lösung, die es gibt.
Ich finde halt auch, also bei dem ersten, wie gesagt, bei der ersten Unterklasse hätte ich halt direkt irgendwie so ein paar coole Stories um den Charakter im Kopf. Ne? Ich meine, die sind natürlich auch wahrscheinlich bei allen alle die gleichen, aber die Ich glaube, es gibt halt so einen cooleren Flavor am Schluss. Obwohl bei dem Wild Magic, den kann man sich auch coole Sachen ausdenken. Wie auch immer. Ich finde beide gut. Auch mal schön, einfach mal zwei Unterklassen vorzustellen, die aber beide funktionieren. Und nicht einmal
nicht
Crap aufregen. Dabei.
Ja, ja. Müssen wir nicht ragen und Ranken wachsen lassen. Finde ich auch gut.
There you go.
Wer ist denn nächste Woche dran? Der Bade? Ich bin mir nicht sicher, ist der Bade dran? Hat er neue Unterklassen in diesem Buch?
Ich würde mal behaupten, ja, ich bin mir nicht ganz, also auf jeden Fall hat der Bade auch Optional Class Features, was wir ja eben
das werden wir auf jeden Fall besprechen.
Entsprechend, und ich meine auch, er hat neue Klassen, freue ich mich darauf drauf, denn ich glaube, da habe ich mich auch mal geoutet, Bade auch immer noch einer meiner Lieblingsklassen.
Ja, also nach wie vor die Klasse, die eigentlich, die Go-To-Klasse neben dem Hexenmeister, wenn man kämpfen und zaubern will.
Das ist korrekt. Das würde ich mal so unterschreiben. Und darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, eine wahnsinnig gute Multiclass-Klasse. Aber das können wir alles beim nächsten Mal besprechen.
Das machen wir. Wobei, ich gucke gerade nach und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die alle und neu sind, die Unterklassen. Also, vielleicht ist auch der Kleriker dran.
Dann vielleicht nicht. Das ist jetzt nämlich einfach für uns immer ein bisschen knifflig, weil wir mal nachprüfen müssen, ob die ganzen Unterklassen, die in Taschas stehen, neu sind, überarbeitet sind oder schon mal einfach von uns genau in dieser Form vorgestellt wurden. Deswegen habt etwas Rücksicht auf uns.
College of Creation.
Ist nämlich neu, ne? Dran.
Ist neu. Ein Glück. Nichts Falsches gesagt.
So nämlich. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder mit dem Baden.
Bis dahin, ciao.
Ciao.